Ich würde gerne mit Gebet starten. Lieber Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst und danke, dass wir mit deinem Reden heute Morgen rechnen dürfen. Ja, was hätte ich zu sagen, wenn du nicht geredet hättest, wenn du dich nicht offenbart hättest, wenn du nicht uns auch einen Blick gewähren würdest in die Zukunft? Und ich möchte dich bitten, dass dieser Blick in die Zukunft uns ermutigt, dass du in unser Leben sprichst, in unsere Herzen, in unsere Situation und dass wir eine Begegnung mit dir haben durch dein Wort. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ich habe euch ein kurzes Zitat von John Lennon mitgebracht. John Lennon, der eine oder andere weiß es, Beatle-Musiker, kein Christ, er hat was Interessantes gesagt. Er sagt, als ich 5 war, hat meine Mutter mir gesagt, dass das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, bat man mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf, glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Und ich sagte ihnen, sie hätten das Leben nicht richtig verstanden. Ja, welche Erwartung hast du an das Leben? Anders gefragt, wofür lebst du? Oder nochmal anders formuliert, was ist dein Ziel im Leben? Warum ist das wichtig? Weil dein Ziel bestimmt, wie du unterwegs bist. Deswegen so wichtig, was ist dein Ziel? Ich möchte das ein bisschen veranschaulichen, habe euch ein Bild mitgebracht aus meinem Urlaub dieses Jahr. Meine Mutter wohnt im Allgäu, das heißt, wenn wir da hinfahren, sind wir immer auch im Urlaub. Das ist unser Hausberg, Rubihorn nennt sich der, also meine Mutter wohnt in Fischen, das liegt auf 761 Meter. Ich gebe zu, die ersten Meter habe ich mit dem E-Mountainbike zurückgelegt auf die Gaisalpe, 1165 und dann 800 Höhenmeter zum Gipfel. Und ja, wie sieht so ein Weg aus in diesem Sommer? Besonders heiß, Hitze, also Sonne. Dann wilde Tiere in der Mitte, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, direkt auf meinem Wanderweg, das war so kurz, gleich auf den ersten paar Metern stand da diese Kuh. Jetzt sagt ihr, Kuh ist ja kein wildes Tier, ne? Aber ich muss schon sagen, beim Wandern, das ist immer die Situation, die mir echt Respekt einflößt. Und ihr könnt das so sehen, rechts geht es den Abhang runter, also ich musste mich da wirklich am Berg an dieser Kuh vorbei. Ja, alles gut gegangen. Aber da hält man die Luft an und ich bin mir nicht sicher, nach mir kamen ja jede Menge andere. Also ich könnte mir auch vorstellen, der eine oder andere bleibt stehen und hofft und betet, dass die Kuh auf die Seite geht. Ja, und zuletzt, was nimmt man auf sich natürlich, wenn man so eine Bergwanderung macht? Steile Wege, lange Wege, beschwerliche Wege. Also manches ist mit Seil abgesichert, die Wanderung wird als schwer eingestuft, das ist also nicht... Ja, wirklich nicht ohne. Genau. Aber warum macht man das? Was ist das Ziel? Und hier habe ich euch einen Blick vom Gipfel mitgebracht. Wer sich auskennt, hier unten, das ist Oberstdorf, hier hinten Kleinwalzertal und diesen markanten Berg hier oben, das ist der Hohe Ifen, den erkennt man ziemlich gut. Ja. Und ganz ehrlich, das, was diesen Gipfelblick kann man nicht mit dem Foto einfangen. Also das Bild, ja, ne, also mit meinem Handy, vergiss es. Aber wenn du dort stehst, du denkst da oben nicht an Kühe, die auf dem Weg standen, nicht an die Hitze, nicht an den Weg. Du genießt einfach nur diesen herrlichen Ausblick. Und also Berge, ich liebe Bergurlaub. Das ist für mich im Begriff von Gottes großartiger Schöpfung. Das so als ein bisschen Vorgeschmack auf das, was ich mit euch vorhabe. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Mein Predigttext ist ein Vers aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 8, Vers 18. Ihr könnt hier mitlesen nach der Guten Nachricht Bibel. Dort schreibt Paulus, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Nochmals die Frage, was ist dein Ziel? Oder wir könnten eben auch sagen, was ist deine Hoffnung? Deine Hoffnung, deine Sicht auf das Ende bestimmt tatsächlich, wie du lebst, wie du hier unterwegs bist. Rüdiger hat uns das Jahresthema nochmals vor Augen geführt und wir hatten ja eine EG-Tagung. Hier wurde das nochmal auf diesen Satz zusammengefasst. Leben für das, was bleibt, mit Fokus auf die Ewigkeit. Und ja, ich habe euch hier so ein Fernglas mitgebracht. Ihr seht hier auch eins, ja. Also im Gebirge, wenn man unterwegs ist, hilfreiches Instrument, um in die Ferne zu schauen. Und auch das, ich möchte behaupten, die Jahreslosung, Offenbarung 21,5, siehe, ich mache alles neu, oder Römer 8,18, ist für mich wie so ein Fernglas, in dem ich die Zukunft, also das, was noch in Ferne liegt, sehe und wo ich dann sozusagen das Ziel vor Augen haben kann. Das, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Mein Thema, Hoffnung in der Herrlichkeit. Und ich hoffe, es wird für euch eine ermutigende Predigt. Das ist meine Absicht, euch zu ermutigen, mit der kleinen Einschränkung. Das ist natürlich eine Ermutigung für gläubige Christen. Also wenn Paulus hier schreibt von wir, meint er wir an Jesus Christus Gläubigen. Ja? Wenn du noch nicht persönliche Beziehungen, noch nicht einen persönlichen Glauben hast, ist nicht schlimm, hör dir die Predigt an, hör dir die Hoffnung der Christen an und hoffentlich wird es deine Hoffnung. Das ist mein Wunsch. Ja? Es gilt für Christen. Die haben hier ein Bild der Zukunft gemalt und das möchte ich uns vor Augen stellen. Es ist so tatsächlich, dass unsere Zukunft an dieser Person Jesus Christus hängt. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, wie ihr Bibellese habt morgens vielleicht oder eure stille Zeit, ob ihr da viel lest oder wenig lest. Ich habe diese Predigt letzte Woche gehalten, da hieß es, wie nur ein Vers. Ja, manchmal ist es gut, sich nicht zu viel anzuhören, sondern mal richtig in die Tiefe zu gehen, einen Vers anzuschauen. Mich hat im Urlaub begeistert, ich habe Martin Lloyd-Jones gelesen, der hat allein über Kapitel 8, 17 bis 39 ein ganzes Buch geschrieben mit über 400 Seiten. Allein zu Vers 18, um es den heute geht, 28 Seiten. Also ihr seht, in so einem Vers, da kann eine ganze Menge drinstecken, wenn man sich drauf einlässt. Mein erster Punkt fängt an mit diesen ersten paar Worten. Ich bin überzeugt. Ich habe gesagt, ich möchte euch ermutigen. Ich habe mich also gefragt, wie ermutigt man jemand? Wie ermutigt uns Paulus hier? Also gehen wir nochmal in diese Bergwanderung. Du stehst unten im Tal mit mir, vielleicht schaust auf diesen herrlichen Gipfel Rubihorn und wir planen gemeinsam eine Bergwanderung, aber du hast Zweifel, ob du das schaffst da hoch. Und ich sage dir, ich bin überzeugt, du schaffst das. Also es fängt an mit Überzeugung. Ja? Das ist noch nicht alles, ihr werdet es noch sehen, aber damit fängt es mal an. Und ich glaube, das ist so wichtig. Es geht nicht um irgendeine fixe Idee. Einer hat sich irgendwie ausgedacht, wie könnte wohl die Zukunft mal aussehen. Es geht nicht um meine fixe Idee, auch nicht die um Paulus. Es geht um das, was Gott dem Paulus offenbart hat. Und es geht um im Englischen gibt es so eine Redewendung, einen Berg, auf dem man bereit ist zu sterben. Also für meine fixe Idee, für meine Vorstellung von Zukunft oder von irgendjemand ist keiner bereit zu sterben. Aber für diese Überzeugung, ja, das steckt nämlich dahinter, ein Berg, auf dem ich bereit bin zu sterben, eine Überzeugung, für die ich bereit bin zu sterben, für diese Überzeugung ist Paulus gestorben und nach ihm viele andere. Das war das Ziel. Das war der Fokus. Dafür hat er und viele andere seitdem gelebt und auch eben ihr Leben gelassen. Also Paulus hat auch mich ermutigt. Was wir hier haben, in diesem einen Vers, ist, ich möchte das nochmal wirklich so sagen, eine unfehlbare, eine irrtumslose Zusage Gottes an uns Christen. Es ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wie kommt man zu einer Überzeugung, zu einer Hoffnung? Und ich weiß nicht, ob ihr viel mit Menschen, die noch nicht glauben, im Gespräch sind. Und es läuft immer wieder auf dasselbe raus. Für unsere Zeit, vielleicht war es bei Paulus auch so, spielt Erfahrung eine ganz große Rolle. Also was man nicht selbst erlebt, was man nicht selbst erfahren hat. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, zu so einer Überzeugung kommt man nicht durch Erfahrung. Das geht gar nicht. Denn diese Überzeugung betrifft ja die Zukunft und da war schließlich noch keiner. Also wie kommt man zu so einer Überzeugung? Und da ist wieder so ein Fernglas ganz hilfreich. Also wenn ich nach vorne schauen will, ja, jetzt nicht räumlich, sondern zeitlich, dann brauche ich jemanden, der das kennt und der davon berichtet. Römer 8, 25. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Also als Christen, wir schauen beharrlich nach dem, was kommt. Das soll unser Leben hier und jetzt bestimmen. Und ja, es ist Hoffnung, wir können es noch nicht sehen, aber wir haben ein Wissen darüber und wir können eine Überzeugung haben. Und den Trost, das, was Christen hält, ist eine Zuversicht, eine Ermutigung, die aus der Lehre der Bibel, aus der Lehre von Jesus, aus der Lehre der Apostel kommt. Weil wir glauben, dass das, was Jesus, was die Apostel, was Paulus hier lehrt, nicht einfach eine fixe Idee ist, sondern das entspricht der Wirklichkeit. Das entspricht sowohl der Wirklichkeit, in der wir jetzt noch drinstehen, als auch von dem, was kommt. Das ist genauso wahr und wirklich. Das wird so sein. Also, was ist mein Ziel auch mit dieser Predigt? Ich predige nicht, dass ihr euch einfach ein bisschen besser fühlt. Das meine ich nicht mit Ermutigung, sondern ich wünsche, dass ihr in dieser Überzeugung, sofern ihr sie habt, gestärkt werdet oder sofern ihr sie nicht habt, zu einer festen Überzeugung kommt wie Paulus von dem, was da eben auf uns wartet. Wir haben hier ein ganz wichtiges Thema und die Frage ist auch, in unserer Zeit, viele Menschen haben verschiedene Überzeugungen. Und ich möchte euch mal fragen, ob ihr noch den Mut habt, andere zu überzeugen. Weil meine Wahrnehmung ist so, dass wir gar nicht mehr trauen, andere zu überzeugen. Ja? Also eine Überzeugung für sich haben, ist schon eine starke Sache. Aber jetzt noch andere überzeugen, jeder soll doch seine Wahrheit haben und seinen Glauben haben. Traue ich mich also noch, andere zu überzeugen? In der Theologie nennen wir das die Apologetik. Und da komme ich nochmal auf diesen Punkt der Ermutigung. Wie funktioniert das eigentlich? Geh nochmal mit mir an den Fuß von diesem Berg. Wir wollen also da auf diesen Berg steigen und du hast Zweifel und sagst, ja, ich weiß nicht. Und ich habe die Überzeugung, du schaffst das. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn das nur meine Überzeugung bleibt, wirst du diesen Berg nicht mit mir da hochsteigen. Also wenn es mir nicht gelingt, dich zu ermutigen, dich zu überzeugen, mit mir diese Wanderung zu machen, solange das nur meine Überzeugung ist, reicht nicht. Wie machen wir das? Ja, normalerweise überzeugen wir andere mit besten Argumenten. Also du hast Zweifel und ich sage, du, kein Problem, ich trage den schweren Rucksack, wir haben jede Menge Proviant mit, also Essen, Trinken, auch bei einem heißen Tag, kein Problem. Guck mal, wir sind früh dran, wir gehen gleich morgens los, da ist noch nicht so heiß, wir haben den ganzen Tag Zeit, genug Zeit für Pausen. Hier, ich gebe dir ein paar Wanderstöcke, die richtige Ausrüstung. Also so würde ich vorgehen, das ist so mein, ne? Ich ermutige, überzeuge mit Argumenten. Und ganz viele machen das im Glauben auch so. Ne? Wir beweisen, warum, oder versuchen, warum diese Überzeugung richtig ist. Soll ich euch sagen, dass ich ganz oft erlebe, dass Leute dastehen und sagen, ist ja schön, das mag für dich alles funktionieren, aber für mich funktioniert das so nicht. Kennt ihr das? Dass Leute sagen, für dich mit dem Jesus, schön, schön, dass du glauben kannst, aber für mich funktioniert das nicht. Tja, und jetzt sind wir eben an diesem Punkt, dass es eben nicht nur um Bergsteigen geht, sondern es geht hier doch um eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Ich glaube, hier haben wir die wichtigste Bibelstelle zu der sogenannten Theodizee-Frage. Also, mit welchem Grund können wir an einen Gott glauben, obwohl dieses Leben so von Leid und Leiden geprägt ist? Kurzer Realitätscheck. Kennt ihr Leiden? Ich meine ja. Jeder von uns leidet. Und das ist immer das Wichtigste. Auch eine Überzeugung von dem, was wahr und wirklich ist, muss diesen Realitätscheck machen. Paulus redet von Leiden. Ja, wir haben Leiden, wir kennen Leiden. Oh, spannend. Okay, was hat er dazu zu sagen? Es geht um eine wichtige Frage, um eine wichtige Ermutigung. Es geht um die Verteidigung des Glaubens, des christlichen Glaubens an Gott im Angesicht von Leid. Und wie schon gesagt, Christen versuchen jetzt immer, logisch zu argumentieren. Ja? Und vielleicht ist das nochmal gut für euch zu hören, wenn wir Menschen versuchen zu überzeugen durch logische Argumente, ja, das geht manchmal dran vorbei. Ich glaube, das ist fast wichtiger für uns Christen manchmal, dass unser Glaube auch vernünftig ist, also nicht dumm ist, nicht einfach nur rosa-rote Brille. Ja. Das ist für uns Christen wichtiger als für Ungläubige, weil Ungläubige, ich habe es schon gesagt, sie sagen, für mich funktioniert das nicht. Und deswegen nochmal die Frage, was sagen Sie eigentlich, wenn Sie sagen, für mich funktioniert das nicht? Sie sagen, der Glaube hat für mich im Alltag keine Bedeutung, der ist nicht alltagsrelevant. Und dann geht bei uns Christen meistens sofort die Frage an, ja, wie machen wir den Glauben alltagsrelevant? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so richtig ist. Haben wir verstanden, was heißt, wenn Sie sagen, es funktioniert nicht? Jetzt komme ich nochmal zu meinem Eingangszitat von John Lennon zurück. Wenn Sie sagen, es funktioniert nicht, dann sagen Sie, der christliche Glaube hilft nicht dabei, mich glücklich zu machen. Und da müssen wir ein bisschen eben nochmal genauer hinschauen. Ja, was heißt es, glücklich zu sein? Was ist Ihr Verständnis? Was ist unser Verständnis vielleicht auch von glücklich sein? Und was bietet der christliche Glauben? Mein zweiter Punkt, das Leiden, also dieser Realitätscheck. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen. Leiden ist eine Erfahrung von allen Menschen auf dieser Welt, glaube ich, den wir alle teilen. Das ist schon mal gut, wir haben eine gemeinsame Ausgangsbasis. Und ja, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt Leute, die mehr leiden und andere, die weniger leiden. Es gibt Leiden, für das wir selbst verantwortlich sind, und es gibt Leiden, für das ich überhaupt nichts kann. Ich möchte noch ein bisschen feiner reingehen. Ich glaube, es gibt drei Arten von Leiden. Es gibt einmal körperliches Leiden, Krankheit, auch mit dem Älterwerden kommen so manche Beschwerden. Wir kennen das. Das ist das eine, körperliche Leiden. Dann gibt es seelisches Leiden. Da kann es dir körperlich noch so gut gehen, aber du bist zutiefst unglücklich, traurig, niedergeschlagen, entmutigt. Ja? Deine Seele ist krank, sie leidet. Und das dritte ist geistliches Leiden. Das ist vielleicht Besonderheit von Christen. Das hängt zusammen auch mit Versuchung und Sünde. Ja? Wenn dein Gewissen beschwert wird, weil du gegen Sünde kämpfst und es wieder nicht geschafft hast, weil du wieder versagt hast, weil du wieder schuldig geworden bist. Und all das kann Leiden und Leid in deinem Leben bedeuten. Wenn wir anschauen und uns fragen, ja, was meint Paulus hier für Leiden, dann könnte man ganz schnell auf die Idee kommen, es geht nur um diese christliche, geistliche Leiden. Vers 17 sagt er, wie wir mit Christus leiden, so sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wie wir mit Christus leiden, also in der Nachfolge von Christus. Also ein Christ, glaube ich, wenn er die Nachfolge Jesu ernst nimmt und an einem Gebot scheitert, dann wird sein Gewissen belastet. Er leidet darunter, bis er Vergebung bekommt. Nicht-Christ ist es meistens völlig wurscht. Ja? Und man könnte meinen, es geht hier nur um Leiden in der Nachfolge. Vielleicht auch Verachtung, dass sich Leute lustig machen, bis hin zu Verfolgung. In anderen Ländern bei uns weniger. Ne? Dass manche wirklich auch ganze Menge körperliche Leiden, Gefängnis und so weiter, bis hin zum Tod auf sich nehmen in der Nachfolge Jesu. Man könnte meinen, es ist nur das, aber ich glaube, es ist wirklich, Paulus schränkt das nicht ein. Im Vers 20, also wenn man doch die Verse drumherum anschaut, da heißt es, denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Und Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt. Also die ganze Schöpfung, da geht es nicht nur um Menschen, sondern Paulus sagt wirklich, diese ganze Welt ist gekennzeichnet von Leiden und von Leid. Also diesen Sommer, ich glaube, es ist an keinem vorbeigegangen, die Waldbrände, erst in Südeuropa und plötzlich hört man hier Eifel-Hürtgenwald oder bei uns in Frechen, Köln. Also wir hatten in einer Woche tatsächlich bei offenem Fenster Rauchgeruch hier von den Bränden am Hohen Venn. Ja? Also es ist nur ein kleiner Aspekt, die ganze Schöpfung leidet. Also auch dort ist Zerstörung, dort ist Leid, Leiden, da ist etwas nicht so, wie wir es uns wünschen, wie es sein sollte. Und die ganze Schöpfung stöhnt, die ganze Schöpfung ist versklavt in die Vergänglichkeit. Und deswegen ist diese Frage, wie gehen wir mit Leid, wie gehen wir mit Leiden um? Und das Erste, was hier ist, ist unser Zeithorizont. Paulus sagt, in der gegenwärtigen Zeit. Also wir teilen oft so ein Gegenwart und Zukunft. Und ich weiß nicht, zu welcher Persönlichkeit du gehörst. Also im Blick auf Zukunft gibt es zum Beispiel die typischen Schwarzseher. Alles wird immer schlimmer. Ja, vielleicht sagst du das nicht so, vielleicht formulierst du es ein bisschen freundlicher. Das heißt, früher war alles besser, aber das sind die gleichen. Ja? Also ob zukünftig alles schlechter wird oder früher alles besser, ist dieselbe Aussage. Das sind die, die im Grunde genommen schwarz sehen. Auf der anderen Seite hast du die Hellseher. Das sind andere. Die Weißseher. Also die einfach sagen, wir schaffen das. Ja? Also die immer irgendwie mit so einem Grinsen durch die Welt laufen, egal was da kommt, positiv, optimistisch, die irgendwie Hoffnung haben. Und manchmal ist es sogar so, dass Menschen hoffnungslose Optimisten sind. Sie leben in einer, oder sie malen sich eine Utopie aus, wie das Leben sein könnte. Und es ist auch unglaublich, welche Kräfte das entfachen kann, für diese Utopie einzutreten. Manchmal politisch merkt man das, ja, also Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, da ist ja Glaube an, wir schaffen das, das wird alles gut, wir können das machen. Der christliche Religionsphilosoph Günter Rohrmoser schreibt treffend, das Leiden ist der stumme Fels, an dem die Religion der Moderne die Fortschrittsidee zerschellt. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen einen Realitätscheck machen zu diesem Leiden. Also welche Dimension hat dieses Leiden und hilft dagegen Optimismus? Ich weiß nicht, wenn ich hier so reingucke, wir kommen aus einer Zeit, von einer Generation her, also ich auch noch, aber vielleicht noch mehr die Generation vor mir, meine Eltern, meine Großeltern, die war geprägt durch immer mehr, immer besser. Ne, da war sogar die Einstellung, meine Kinder sollen es besser haben wie wir. Und ich glaube, das hat sich in ganz vielen Bereichen erfüllt. Ich habe ja selber 3 Kinder, so plus minus 20. Ja, und ich glaube, dass ich noch relativ viel mit jungen Leuten rede. Unter dieser Generation, ist mein Eindruck, finden sich viel weniger von diesen Optimisten. Dort ist eine ganz andere Lebensstimmung. Die haben das Gefühl, es wird alles schlechter. Ich kriege mal keine Rente mehr. Gesundheitssystem, geht alles im Bach runter. Weltfrieden, Ukraine-Krieg und. Ne? Also während wir noch geglaubt haben, wow, Zweite Weltkrieg, lang zurück, 70 Jahre Frieden und mehr. Und die Perspektive der jungen Leute ist eine ganz andere. Und deswegen, wir müssen Realisten sein im Blick auf das Leiden und das Leid in dieser Welt. Und wer den Kontext von Römer 8 liest, der merkt, hier geht es um einen Zustand der Welt in Ausgangsposition von 1. Mose 3, vom Sündenfall. Und alle Versprechen, in dieser Welt wird der Himmel auf Erden sein, von Menschen gemacht, ist eine Lüge, ist eine Utopie, eine unerreichbare Hoffnung und Vorstellung. Und wenn das so ist, wenn wir merken, dass diese Welt dieses Versprechen nicht halten kann, wie gehe ich um mit Leiden und mit Leid? Worauf richtet sich tatsächlich dann meine Hoffnung? Und da merken wir, das ist keine kleine Frage. Das ist die Frage. Was ist mein Ziel? Was ist meine Hoffnung? Und wie prägt meine Hoffnung mein Leben? Und da gibt es zum Beispiel die Antwort des Buddhismus, der irgendwie sagt, akzeptiere das Leiden. Leiden ist gar nicht real. Ja, kann man sich einbilden. Und es gibt erstaunlich viele Menschen, die versuchen, so mit diesem Problem des Leids und des Leidens fertig zu werden. Andere sagen, man würde sagen, es ist vielleicht der Fatalismus oder in einem schönen Spruch, den ihr vielleicht auch kennt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also stell dich dem Leiden. Ja? So als Held, trage es wie ein Held. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt Leiden in dieser Welt, da wird der stärkste Indianer schwach. Da kannst du nicht sagen, komm, wird schon. Wenn ihr das nicht kennt, ist gut, aber ich glaube, es gibt Leiden. Das sind solche Sprüche nichts anderes als Verharmlosung von dem, wie ernst Leid und Leiden wirklich ist. Manche kommen so von dieser Karma-Lehre, du hast es verdient, zahl es ab, mach was dagegen. Ja? Und es ist ja auch schön, viele versuchen wirklich etwas gegen Leid und gegen Leiden zu tun. Und dann vielleicht das Wichtigste für unsere Gesellschaft, Säkularismus, meide das Leiden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen einen großen Bogen machen um Leiden. Ja? Die ganz ungern in ein Trauerhaus gehen, Tod ausklammern, schnell einen Bogen drum, schnell abwickeln, meiden. Krankenhaus, wenn es nicht sein muss, großen Bogen drum. Flucht, ja. Ich glaube, das ist auch ein Problem der jungen Generation. Die fliehen dann vor der Realität, zum Beispiel in die digitale Welt, wo sie sich schön machen können. Aber es ist nicht nur die junge Generation, wir sind ja nicht ganz unschuldig, wir haben es oft selber vorgelebt. Wir haben gesagt, all das Schwere im Alltag und dann gehen wir in Urlaub und wir fliehen in ein Stück heile Welt, an Strand, Hotel, was auch immer. Das ist auch schon diese Fluchtgedanken. Meide das Leiden, mach's dir schön. Das ist das Leben, dafür lebe ich. Manche leben so auf ihre Rente zu. Das ist Flucht. Sagen, da mache ich es mir schön. Ja? Ganze Leben geschuftet. Aber ist das eine Hoffnung, die wirklich trägt? Timothy Keller, er sagt, aus christlicher Sicht haben alle diese Leidenskulturen, so nennt er das, ein Fünkchen Wahrheit. Aber er sagt, anders als der Fatalismus lehrt das Christentum, dass Leid schrecklich ist. Punkt. Anders als Buddhismus, dass Leid real ist. Punkt. Anders als der Karma-Lehre, dass Leid und Leiden oft ungerecht ist. Es ist nicht verdient. Also du bist nicht selber schuld an dem, was dir zustößt. Und anders als Säkularismus, und das ist, glaube ich, das härteste und wichtigste, was ihr heute hören sollt, dass es einen Sinn hat. Es macht keinen Sinn, Leiden zu meiden, weil Leiden hat einen Sinn. Leiden ist sinnvoll, sagt er, und richtig betrachtet kann man es wie einen Nagel tief in das Liebesherz Gottes hineintreiben und uns mehr innere Stabilität und Kraft geben, als wir uns vorstellen können. Ihr müsst wissen, Timothy Keller, der das schreibt, hat selber eine Krebserkrankung durchgemacht und ist letztendlich auch an Krebs verstorben. Er hat ein tolles Buch über das Leiden auch geschrieben. Wie kann es sein, dass Leiden Sinn hat? Aus christlicher Perspektive. Ich nehme mal eine Elberfelder Übersetzung, Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allem, und wenn ihr da lest, da geht es um diese ganzen Dinge, was diese Welt mit sich bringen kann. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, gemeint ist Christus, der uns geliebt hat. Das ist christliche Perspektive, darum geht's. Das, was im Griechischen hier steht, Hypernikao, ist ein Wort für die Steigerung von Siegen. Also im Sinn von völlig überwinden, glänzend siegen. Wie werden Christen mit einer Hoffnung der Herrlichkeit zu Siegern, die überwinden? Habe ich ein Beispiel mitgebracht, vielleicht kennt ihr die junge Frau, ich habe gehört, war vor ein paar Wochen schon wieder in eurem Gottesdienst, Predigtveranschaulichung, vielleicht hört ihr es schon wieder. Willst trotzdem sagen, eine Leichtathletin, Kugelstoßerin, eine Deutsche, vor kurzem im August waren die Leichtathletik-Europameisterschaften in England, Birmingham. Sie hat eine Bronzemedaille gewonnen, es war die erste Medaille für das deutsche Team. Aber dieses Jahr war gar nicht so entscheidend. Es gibt eine tolle Dokumentation, ist gar nicht so lang, auf dem ZDF, 37 Grad. Mache ich euch Mut, wenn ihr mal eine halbe Stunde Zeit habt, schaut euch die an, die ist wunderbar. Ich erzähle euch aber auch ein bisschen, worum es geht. Das ist Yemisi, früher Ogunleye, und jetzt heißt sie Mabri, hat geheiratet dieses Jahr. Und die hat 24 bei den Olympischen Spielen Gold in Paris geholt, vor vollem Stadion, 80.000 Menschen. Erinnert euch, Fernglas, fokussiert leben. Sie wurde gefragt, wie kann man bei so einer Kulisse 80.000 Menschen fokussiert sein und sich auf seine Disziplin, auf seinen Wettkampf konzentrieren. Warum hat das die Moderatorin gefragt? Damals, 24 in Paris, ist eine schlimme Sache passiert. erster Versuch Kugelstoßen, also ihre Disziplin, sie rutscht aus, stürzt. Und ich weiß nicht, ich habe selber Leichtathletik gemacht, das ist eigentlich kein Drama, aber für den Kopf ein Problem. Ja? Wenn der erste Versuch in die Hose geht, der zweite Versuch sagt dir dein Kopf, nicht so dolle. Und ihr wisst, wenn der Kopf mal sagt, mach's nicht so dolle, also ne, dann gewinnst du keine Goldmedaille mehr. Also ist das ein Problem in deinem Denken, in deinem Kopf. Und bei ihr war es genau anders. Sie ist aufgestanden, hat ihre Trainerin, die kann da keinen Einfluss nehmen, hat nur abgewunken und sie beschildert das so und hat gesagt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, jetzt erst recht. Und sechster Versuch, so viel hat sie gebraucht, letzter Versuch, 20 Meter im Kugelstoßen, Goldmedaille. Also dieses, wie ich finde, ganz schöne Beispiel, fallen, wieder aufstehen, überwinden, siegen. Und sie hat dann auf der Pressekonferenz ein Dankeslied für Jesus gesungen, sehr bewegend, findet man auch im Internet. Und sie erzählt in ihrer Doku, dass es dieses Fallen, Aufstehen, Überwinden, das ist für sie ein Lebensprinzip. Das hat nicht nur mit Sport zu tun, sondern eben mit ihrer ganzen Lebensgeschichte. Sie hat ganz viele Tiefpunkte in ihrem Leben erlebt. Ihr seht ja, sie ist dunkelhäutig. Sie hat in der Grundschule Mobbing erlebt wegen ihrer Hautfarbe. Du bist hässlich. Ne? Ihr Vater kommt aus Nigeria, die Mutter aus Deutschland. Mit 12 Jahren denkt sie an Suizid. So tief geht das als Kind rein. Sie entdeckt dann Sport für sich, also macht eine Sportkarriere, erst Turnen, dann Leichtathletik, Siebenkampf. Mit 14 Jahren Kreuzbandriss. Sie berappelt sich, erholt sich. Mit 16 Jahren zweiter Kreuzbandriss. Die Ärzte sagen, du machst keinen Sport mehr. Also, sie hat gerade was gefunden, was ihr Halt gibt. Und dann kriegst du diese Diagnose. Und dann beschreibt sie, dass sie in dieser Zeit über eine Freundin zum christlichen Glauben gefunden hat, Gemeinde gefunden hat. Da, wo sie nicht Kugelstoßerin ist, nicht die Sportlerin, nicht die Goldmedaillengewinner, sondern eben einfach Yemisi. Wie gesagt, keine Goldmedaillengewinnerin 24, als sie hier mit deutscher Flagge Goldmedaille kriegt, in Social Media steht immer noch, bei manchen Leuten, keine von uns. Also ich finde es so Wahnsinn, was Menschen einander antun können. Es sind große Erwartungen an sie mit 2025 Weltmeisterschaft in Tokio. Du bist Goldmedaillengewinner. Alle schauen auf dich. Und sie sagt, ich habe mich nie an Menschen gehängt. 25 Tokio wird sie nur Platz 6. Nur Platz 6. Keiner mehr, der zu ihr kommt. Keine Interviews. Ja? Wenn du dann deine Hoffnung, dein Lebensziel auf Erfolg, auf Goldmedaille, an Menschen hängst, wirst du unglücklich. Und wie gesagt, sie hat eine andere Hoffnung, ein anderes Lebensziel. Ich zitiere mal aus diesem Lied, Wettkampflied, I Almost Let Go, das sie da singt auf dieser Pressekonferenz. Da sagt, ich hätte fast aufgegeben. Ich stand kurz vor einem Durchbruch, konnte ihn aber nicht erkennen. Der Teufel hat mich wirklich fest im Griff, doch Jesus kam und ergriff mich. Und er hielt mich fest, damit ich nicht losließ. Gottes Barmherzigkeit hat mich bewahrt. Gottes Barmherzigkeit hat mich bewahrt. Gibt es hier jemand, der von Gottes Gnade weiß? Also ich habe nicht losgelassen, deshalb bin ich heute hier. Diese junge Frau hat eine Hoffnung, die sie zu mehr als einem Überwinder macht. Und ich glaube, das ist genau das, was Christen sein sollen. Weil sie nicht auf Erfolg, nicht auf Gesundheit, nicht auf Anerkennung von Menschen gucken, sondern auf Jesus Christus. Wie sollten Christen reagieren auf Leiden? Nie überrascht. Es gehört zu dieser Realität in diesem Leben. Wie können wir mit Christus Gemeinschaft haben, wenn wir nicht Gemeinschaft mit seinen Leiden kennen? Philipper 3, Vers 10 sagt Paulus, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ja, wer möchte das nicht? Und dann schreibt er, ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch auf die Auferstehung der Toten zu gelangen. Und wenn er sagt, ich hoffe, das ist es nicht so, oh, vielleicht, sondern es ist eine feste Hoffnung, eine feste Überzeugung. Warum gibt es Versuchungen, warum gibt es Leiden? Ja, ich glaube, Leiden ist ein Weg, ein Mittel Gottes, das er gebraucht, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Dass Gott uns manchmal alles wegnimmt, worauf wir unsere Hoffnung setzen, was aber nicht er selbst ist. Weil die Zukunft ist er. Und Leiden in dieser Welt heißt, wirklich alles andere aufzugeben, die Hoffnung an nichts anderes zu hängen als an Christus. Und nur so kann Leiden und Leid den Glauben stärken statt erschüttern. Und er kann sogar Beweis einer zukünftigen Rettung sein. Paulus ist eben kein Ermutiger, kein Tröster, der einfach sagt, es wird schon in dieser Welt irgendwie, es wird wieder besser. Und deswegen ist es schön, vielleicht einfach für uns auch nochmal zu hören, nichts hat Menschen mehr dazu gebracht, an Jesus Christus zu glauben, als die Bereitschaft von Christen zu leiden. Und ich frage euch, haben wir diese Bereitschaft zum Leiden? Haben wir dieses Ja zum Leiden? Und mit welcher Perspektive? Ich glaube, das Erste, was wir hier machen müssen, ist eine Zeitkorrektur. Ich habe gesagt, gegenwärtige Zeit. Wir haben Gegenwart, Zukunft. Aber was wir vergessen, ist die Ewigkeit. Paulus schreibt in Epheser 2, 12 mal, jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt, also als Menschen, die nicht glauben. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Ohne Gott keine Hoffnung. Ohne Gott, ohne Hoffnung. Und das ist das. Menschen haben eben Gegenwart und noch Zukunft und mit dem Tod ist alles aus. Das heißt, wenn sie glücklich werden wollen, dann müssen sie glücklich sein in dieser Zeitspanne. Von jetzt, von Gegenwart bis und Zukunft, also bis zu ihrem Tod. Ich muss alles aus dem Leben rausholen. Und ganz ehrlich, deswegen funktioniert für diese Leute christlicher Glaube nicht. Ja, und ich muss euch enttäuschen, wenn ihr das erwartet. Der christliche Glaube verspricht nicht das Glück im Hier und Jetzt. Ich weiß, es gibt Christen, die das versprechen. Man nennt das Wohlstandsevangelium. Die behaupten, du musst nur genug glauben und dann wirst du geheilt und wirst du glücklich. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, die, die das versprechen, die verkündigen kein Evangelium, sondern Anti-Evangelium. Das die wirkliche Hoffnung der Christen verdunkelt. Ich denke immer an christliche Zeugnisse, die wir vielleicht auch erzählen. In Buch von einem Christen aus Indien habe ich gehört, wenn wir im Westen christliche Zeugnisse hören, dann heißt es immer, ich war krank, mir ging schlecht, ich hatte keinen Job, ich habe gebetet, ich habe mich zu Jesus gewendet, dann bin ich gesund geworden, dann lief es wieder gut in meinem Job, und bin ich erfolgreich geworden. Ja, und dann sagt er, wisst ihr, wie Zeugnisse bei uns in Indien in der Zweidrittelwelt hören? Er hat eine tolle Familie, hat einen tollen Job, war anerkannt bei mir im Dorf. Dann habe ich Jesus Christus kennengelernt. Jetzt haben sie mir meine Frau weggenommen, haben mich ins Umerziehungslager gesteckt. Ich kann meine Kinder nicht mehr sehen. Ich habe keinen Job, keine Anerkennung mehr in meinem Umfeld. Mein Verbrechen ist, dass ich Jesus Christus liebe. Was ist das richtige christliche Zeugnis? Und daher nochmal, woher kommt die Bereitschaft von Christen zu leiden? Und die Antwort ist hier wegen der großen Hoffnung auf Herrlichkeit. Jim Elliot, habt ihr vielleicht schon mal gehört, er sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Es geht um etwas zu gewinnen, eine Hoffnung auf Herrlichkeit.
Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23, da heißt es, alle sind schuldig geworden, haben die Herrlichkeit verloren, in denen Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Also der Mensch war ursprünglich für Herrlichkeit geschaffen. Wir haben etwas verloren. Und wenn ihr in unsere Gesellschaft reinguckt, man sieht überall, dass die Menschen darunter leiden, dass sie etwas verloren haben, was sie versuchen wiederzubekommen. Das Problem ist, dass sie es auf die falsche Weise tun, nämlich über Selbstherrlichkeit. Und das war genau der Grund für diesen Sündenfall, für das Problem, sage ich mal, da wo das Leid und das Leiden angefangen hat, mit Selbstherrlichkeit. Selbstherrlich sein zu wollen oder sich Herrlichkeit nehmen zu wollen. Wir leben so viel Selbstherrlichkeit im Sport, im Beruf, ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch im eigenen Herzen. Und Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen, der so rastlos darum kämpft, etwas wiederzugewinnen, was er verloren hat, nämlich Herrlichkeit, um ihm eine Hoffnung darauf zu geben, eine Hoffnung aber, die er geschenkt bekommt. Von Jesus heißt es in Johannes 5, Vers 41, ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Wörtlich steht dort, ich nehme keine Herrlichkeit von Menschen. Jesus wusste, dass der Weg der Selbstherrlichkeit, ne, oder von Menschenherrlichkeit zu bekommen, der hat keine anhaltende Wirkung, sondern Herrlichkeit kommt von Gott. Herrlichkeit ist bei Gott. In Römer 5, Vers 2 heißt es in Lutherbibel, durch ihn, Christus, haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also das, was wir verloren haben, wofür wir geschaffen worden sind, gibt es nur einen, der uns das wiedergeben kann. Und der will es uns geben, durch den Glauben an Christus von Gott. Und deswegen das Schöne ist, wir reden ganz oft, Gott ist herrlich, also von der Herrlichkeit bei Gott, aber wir sind nicht nur Zuschauer einer Herrlichkeit, die da irgendwann kommt, wenn Jesus wiederkommt. Nein, nein, die christliche Hoffnung ist, wir werden Teilhaber sein. Wenn Jesus wiederkommt, wenn die Auferstehung des Leibes ist, da werden wir zur Herrlichkeit kommen. 2. Korinther 4, Vers 17 sagt Paulus über sich selbst, die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und die kein Ende hat. Das ist mit anderen Worten, was hier steht. Eine Herrlichkeit, die kein Ende hat, eine Herrlichkeit, die alle Vorstellungen übersteigt. Ich weiß nicht, ob du dir Ewigkeit vorstellen kannst. 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre, 100.000 Jahre, 1 Million Jahre. Ich weiß nicht, wo es bei dir aufhört mit dem Vorstellungsvermögen. Wenn ich mir Ewigkeit vorstelle, dann, und das ist nicht Ewigkeit, das ist auch nur eine Hilfe, sich vorzustellen, denke ich an Universum. Ja? Also Zeit und Raum fällt hier zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr, ich bin ja Elektroingenieur, also habe auch mit Physik so ein bisschen zu tun. Also Lichtjahre, weiß nicht, ob ihr das wisst, ja. Also Lichtjahre klingt nach einer Zeitangabe, aber es ist eigentlich eine Entfernungsangabe, ja. Also Universum, Zeit und Raum, boah, sprengt meine Vorstellungskraft. Und von dem her, was ist die Hoffnung, was ist das Ziel? Jesus hat diese Herrlichkeit wiedergespiegelt bei der Verklärung. Da heißt es von Jesus, dass sein Angesicht geleuchtet hat wie die Sonne. Das war die Herrlichkeit, sein eigentliches Wesen, dass er da mal kurz einen Einblick gegeben hat. In Offenbarung 1,16, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne am Mittag. Also mit der Sonne kann ich mir was vorstellen und ihr vielleicht auch. Ja. Das war vor ein paar Wochen Sonnenfinsternis. Also meine dilettantischen Fotografien durch so eine Brille, ich weiß gar nicht, habe ich sie dabei? Na, ihr wisst es, ne? Man darf da nur mit dieser Brille durchgucken, braucht einen Filter, damit man solche Aufnahmen machen kann. In Deutschland hat man keine volle Sonnenfinsternis, 100%, sondern nur 90%. Das Bild ist ein Bild zum Höhepunkt der Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Also wenn ich euch das nicht gezeigt hätte, sondern nur das, hättet ihr gesagt wahrscheinlich, oh, schöner Sonnenuntergang. Hättet ihr von dem Bild her geschlossen, wir sind gerade mitten in der Sonnenfinsternis, also in der partiellen 90%. Versteht ihr, 90% der Sonne ist verdeckt Und es leuchtet so, dass man fast nicht merkt, dass da der Mond davor ist. Ich finde das faszinierend. Die Sonne ist ein relativ kleiner Stern. Der hellste Stern am Nachthimmel ist der Sirius. Der ist 1,7 Mal der Durchmesser der Sonne. Der leuchtet 25 Mal so hell wie die Sonne. Und der hellste Stern in der Milchstraße, soweit man das weiß, der größte Stern, das ist der hier, Canis Majoris. Und ihr seht das, ne? Also man muss diesen Teil so weit vergrößern, dass man unsere Sonne erkennen kann. So genau weiß es ja keiner, aber dieser Stern hat 1800 bis 2100-fache Radius der Sonne und der leuchtet 430.000 Mal mehr wie die Sonne. 430.000 Mal die Sonne. Schieb da unseren Mond davor, das ist lächerlich. Ja? Versteht ihr, wir betrachten nur die Schöpfung, um eine Vorstellung zu bekommen, was da in der Zukunft auf uns wartet. Herrlichkeit. Jesus leuchtete wie die Sonne. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob es die irdische Sonne war oder hier der da oder noch ein ganz anderes Leuchten. Es ist unglaublich. Man kann es nicht in Worte fassen. Wenn ihr die Offenbarung lest, ja, da steht so viel drin, man kann es nicht in Worte fassen, was da kommt. Offenbarung 21,10 heißt es, dass Johannes die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem, sah und sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Wer auf der EG-Tagung war, habe ich das Bild hier gezeigt, das habe ich mal von ChatGPT machen lassen. Ob das jetzt eurer Vorstellung entspricht oder nicht, was da steht, sei dahin. Ja? Also da liest man von Gold und Glänzen und Kristall und ne, nochmal, also auch hier, es übersteigt unsere Vorstelligkeit. Dieses himmlische Jerusalem, der Himmel auf Erden, es ist die Herrlichkeit Gottes. Und ganz ehrlich, wenn wir es doch sagen, nichts kann mit der Herrlichkeit Gottes verglichen werden. Das ist alles Schöpfung, was wir so sehen und kennen. Und Gott ist der Schöpfer. Und damit alle Herrlichkeit in der Schöpfung kommt von diesem Schöpfer. Das heißt, seine Herrlichkeit ist eine viel, viel größere. Ich komme zum Schluss. Vielleicht habe ich euch schon zu lang aufgehalten. Wenn deine Woche nicht gut war, wenn du so eine richtig schlechte Woche hattest, wenn es dir körperlich dreckig geht, krank bist, Ärzte nicht weiterhelfen, wenn es deiner Seele nicht gut geht, alles schwarz ist, wenn du kämpfst wieder mal mit Versuchung und scheiterst, wenn Sünde, Krankheit, wenn Leid Realität in deinem Leben ist, dann möchte ich dich auf die Herrlichkeit Gottes, Entschuldigung, hinweisen. Das Leid, das Leiden in dieser Welt, egal was du durchmachst, und es ist schlimm, ich will es nicht kleinreden, aber im Vergleich zu dem, auf was wir hoffen dürfen, es ist nichts. Es ist nichts. Leiden an sich ist nicht nichts, sondern im Vergleich zur Herrlichkeit ist es nichts. Im Vergleich zu dem, was kommt, ist es nichts. Es ist schwer zu glauben manchmal. Aber wir dürfen es glauben. Und wenn du mich fragst, was soll ich jetzt tun nach dieser Predigt, sage ich nichts. Es ist keine Predigt, die dir sagt, was du tun musst, sondern eigentlich will ich dir sagen, dass du etwas haben darfst. Du darfst die Überzeugung haben, dass alles, was du hier durchmachst oder was du in deinem Umfeld erlebst, nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, von der du im Glauben an Jesus Christus Erbe bist. Das ist dir geschenkt. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel diesen Ausruf, 1. Korinther 16, 22, Maranatha, unser Herr, komm. Oder Offenbarung 22, 20, wo Jesus sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Und die Gemeinde, die Gläubigen sagen, Amen, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Ich glaube, es ist keine Vertröstung, diese Predigt. Ich hoffe, du hast sie nicht mit dem Ohr gehört. Ich hoffe, es ist eine Ermutigung im Leid, im Leiden, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern zu einem Überwinder zu werden. Zu einem, der weiß, es kommt der Tag, da werde ich mehr als ein Überwinder sein. Ich werde mit Christus ein Sieger sein. Und diese Herrlichkeit dieses Sieges wird alles andere so verblassen lassen, dass dieses ganze Leiden und Leid nichts ist. Amen. Ich bete noch mit euch, lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir können nicht über Leiden und Leid reden, ohne dass es uns persönlich angeht, ohne dass es uns persönlich betrifft und bewegt. Wir sehen so viel Leid und so viel Leiden in dieser Welt und wir verstehen so viel nicht. Da ist so viel ungerechtes Leiden, so viel ungerechtes Leid. Es ist so großes, immenses Leid. Da ist Leid, das Menschen sich antun. Da ist Leid in der Schöpfung, da ist Tod, da ist Krankheit. Da ist so viel Entmutigung, so viel Depression, so viel Traurigkeit, Dunkelheit. Da ist so viel Sünde und Zerstörung. Jesus, du bist gekommen, um uns deine Herrlichkeit zu zeigen, um den Vorhang wegzuziehen, unseren Blick auf das zu richten, was du uns geben möchtest, was du uns zugedacht hast von Anfang an, was wir verloren haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch deine Rettung, durch deinen Tod am Kreuz, durch dein Leiden uns diesen Zugang wieder geschenkt hast, diese Herrlichkeit geschenkt hast, dass wir sagen dürfen, dass wir überzeugt sein dürfen, dass wir glauben dürfen, dass das, was auf uns zukommt, das, was noch in Zukunft liegt, ja nicht in der Zukunft, sondern in der Ewigkeit liegt, dass das unsere Vorstellung übersteigt, dass das alles, was hier und jetzt uns so sehr beschäftigt und prägt, in Schatten stellen wird. Und ich bitte dich, dass du jedem hier diese Hoffnung schenkst, diesen Glauben. Und jeder, der im Leid und im Leiden drinsteckt, zu einem Überwinder machst. Und dass wir so in dieser Welt Zeugen sind für dich, Herr Jesus, der alles aufgegeben hat, die ganze Herrlichkeit, um in diese Welt zu kommen, um uns Sünder zu retten. Danke dafür.